Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich heute zum ökumenischen Hochschulgottesdienst hier in der Katharinenkirche. Und es ist für mich eine besondere Ehre, diese Kanzelrede heute für Sie halten zu dürfen. Und auch ich möchte mich, lieber Uli, insbesondere bei dir noch einmal sehr herzlich für die Einladung bedanken. Atem. Gerade ist, wie Sie hören, auch mir an dieser Stelle nach einem tiefen Atemzug zumute. Spüren wir doch insbesondere in unbekannten, in nicht vertrauten, in nicht routinisierten Situationen diesen Impuls, uns über unsere Atmung aktiv Luft zu verschaffen, uns auszudrücken oder uns selbst, wie wir es nennen, herunterzufahren. Atem hat also nicht nur eine wesentliche physische Bedeutung, sondern darüber hinaus wird sie auch im Kontext emotionaler Prozesse sehr deutlich. Wie oft verspüren wir in unserem alltäglichen Leben eine Art Atemlosigkeit aufgrund nicht enden wollender Anforderungen und Terminanfragen oder für Sie, liebe Studierende, wenn eine Prüfung die andere zu jagen scheint. Wir fühlen uns erschöpft, wir sind förmlich außer Atem, wir bekommen keine Luft mehr oder wir hecheln der Zeit hinterher. Und wenn es uns gelingt, die zumeist sehr ersehnte Entspannung zu finden, dann berichten wir zum Beispiel im Anschluss an einen Urlaub, dass wir endlich mal wieder zu Atem gekommen sind. Ebenso gibt es Momente, da möchten wir am liebsten den Atem anhalten, um bedeutende Augenblicke einzufangen, um sie tief in uns aufzunehmen, um sie nicht zu verlieren. Anhand dieser wenigen Beispiele wird deutlich, dass das Thema Atem variantenreich als Metapher eingesetzt wird. Dies ist sicher kein Zufall, betrifft es doch unsere Existenz im Kern. Der Atem als ein bestimmendes Element unseres Lebens. Aus dem Psalm 104 haben wir gerade gehört, nimmst du ihnen den Atem weg, kommen sie um. Sendest du deinen Atem aus, werden sie erschaffen. Wie wunderbar ist dieses Geschenk für jeden Einzelnen von uns. Das Thema Atem lädt also einerseits zu einer Diskussion auf der Metaebene ein, und fächert andererseits aus der Perspektive der Hebammenwissenschaft betrachtet viele unterschiedliche Facetten auf. Es berührt Themen wie die physiologische Umstellung der Atmung zu Beginn der Schwangerschaft, um eine körperliche Anpassung und damit auch eine optimale Versorgung des Kindes zu erreichen. Das Erlernen von Atemtechniken im Rahmen der Geburtsvorbereitung und ihr Einsatz im Geburtsprozess. Der erste Atemzug eines Neugeborenen. Nach der Geburt und damit der Beginn eines eigenständigen Lebens. Ein Phänomen, das vielen hier im Raum sicher als erstes eingefallen ist. Während der Vorbereitung hatte ich direkt eine ganze Reihe von Assoziationen, die, wie mir schnell deutlich wurde, in ihrem Ursprung einen viel stärkeren Bezug zur praktischen Geburtshilfe aufweisen als zur Wissenschaft an sich. Deshalb habe ich mich entschlossen, Sie heute zu einer kurzen Reise einzuladen, die entlang der geburtshilflichen Praxis führt und an einigen Stellen durch Erkenntnisse aus der Wissenschaft ergänzt werden soll. Als ich diese Rede schrieb, kam mir das Motto des Hebammenkongresses aus dem Jahr 2013 in den Sinn. Dort hieß es, Hebammenwissen, das Normale ist etwas ganz Besonderes. Ein Transfer scheint mir an dieser Stelle durchaus passend. Atem scheint in unserem Leben etwas ganz Normales zu sein. Und zugleich ist Atem für alle Lebewesen doch etwas ganz Besonderes. In unserem alltäglichen Leben nehmen wir unsere Atmung als Vitalfunktion in der Regel gar nicht bewusst wahr. Es ist ganz normal, dass wir atmen. Wir achten nicht darauf. Oder wann haben Sie das letzte Mal bewusst auf Ihre Atmung geachtet? Eine Ausnahme sind wahrscheinlich jetzt die Sänger hier, die das sehr regelmäßig machen werden. Vielleicht nutzen Sie alle jetzt diesen Augenblick, um zu spüren, wie der Atem in Ihren Körper ein- und auch wieder ausströmt. Wenn Sie mögen, dann legen Sie einmal Ihre Hand auf Ihren Bauch, halten einen Moment inne und spüren, wie Ihr Bauch sich mit jeder Einatmung hebt und mit jeder Ausatmung wieder senkt. Vermutlich geschieht dies erst einmal zaghaft, aber wenn Sie sich darauf etwas konzentrieren, dann können Sie diesem Gefühl nachgeben und Sie bemerken, dass der Bauch sich bei der Einatmung regelrecht nach vorne wölbt und sich bei der Ausatmung wieder nach innen bewegt. Spüren Sie einfach mal den Bewegungen nach, die Ihr Atem in Ihrem Körper vollzieht. Versuchen Sie, sich auf diese Bewegungen einzustimmen, mit ihnen mitzuschwingen. Atem führt uns also in gewisser Weise auch auf uns selbst zurück. Die eine bzw. der eine oder andere von Ihnen wird diese Erfahrung im Rahmen von Entspannungsübungen schon einmal gemacht haben. Wir nutzen die Funktion des Atmens beispielsweise dazu, uns auf uns selbst zu konzentrieren, zu uns selbst zu finden und um zur Ruhe zu kommen. Diese gerade angesprochene sogenannte tiefe Bauchatmung, aber auch andere Atemtechniken werden in Geburtsvorbereitungskursen mit Schwangeren ebenfalls eingesetzt und geübt. Die Schwangeren sollen einen guten Bezug zu ihrem Körper aufrechterhalten, vertiefen bzw. aufbauen und sich bewusst entspannen. Über die Berührung ihres Bauches nehmen sie zudem Kontakt zu ihrem Baby auf. Sie spüren, je nachdem, ob sie Erstgebärende oder Mehrgebärende sind, ungefähr ab der 16. bis 20. Schwangerschaftswoche die Bewegungen des Kindes. Dies unterstützt die Wahrnehmung der Leiblichkeit. Darüber hinaus soll eine bewusste, dem eigenen Rhythmus angepasste Atmung während der Geburt den Wehenschmerz erleichtern. Die Atmung wird somit bewusst eingesetzt, um über eine Art Handwerkszeug für den Geburtsprozess zu verfügen und eine aktive Teilnahme und ein Einlassen auf die Geburt zu erreichen. Der englische Geburtshelfer Grantly de Greet thematisierte 1933 erstmalig seine Ansätze zur Entstehung des Geburtsschmerzes inklusive seiner Ideen zu einer natürlichen Geburt. Er war bestrebt, die damals während der Geburt eingesetzten Narkotika zu reduzieren und entwickelte für ein besseres Verständnis das Konzept des Angst-Spannungs-Schmerz-Syndroms. Dieses Konzept wurde für die Geburtshilfe sehr bedeutsam und es ist heute noch bedeutsam. Die Akzeptanz sollte einige Jahre dauern und er musste sich auch einigen Anfeindungen seiner Kollegen aussetzen. Reed ging davon aus, dass für die Entstehung des Geburtsschmerzes insbesondere psychische Vorgänge verantwortlich seien. Er beschrieb, dass die Angst vor der Geburt zu Spannungen führe, die eine Auswirkung auf das Bewusstsein und das vegetative und motorische Nervensystem haben. Daraus resultierend käme es zu Spannungen in der glatten und quergestreiften Muskulatur und damit zu einer verstärkten Schmerzempfindung, zu einem erhöhten Schmerzerlebnis und einer verlängerten Geburt. Er gab damit den überaus wichtigen Impuls zur Notwendigkeit, die Frauen über den Geburtsvorgang zu informieren, ihnen entsprechende Atemtechniken zu erläutern, diese mit ihnen zu üben und dadurch das Sicherheitserleben und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Dies war dann auch der Beginn für werdende Mütter und inzwischen für werdende Eltern, Geburtsvorbereitungskurse zu initiieren, die genau diesem Anspruch gerecht werden sollten. Die Wirkung von Geburtsvorbereitungskursen ist aus hebammenwissenschaftlicher Perspektive bisher noch nicht ausreichend untersucht. Wir verfügen über heterogene Erkenntnisse, Das heißt, es gibt zum Beispiel Hinweise, dass die Angst durch die Geburtsvorbereitung verringert wird und sich der Schmerzmittelverbrauch während der Geburt reduziert. Gleichzeitig gibt es Studienergebnisse, die diesen Effekt nicht belegen können. Aufgrund der sehr unterschiedlich gestalteten Rahmenbedingungen und Inhaltung der einzelnen Kurse und vielfältiger Störvariablen sind Forschungsarbeiten, die eine Kausalität herstellen wollen, allerdings auch vor einige Herausforderungen gestellt. Auch die ethische Perspektive, zum Beispiel einer Frau bestimmte Informationen vorzuenthalten, spielt hierbei eine Rolle. In einer aktuell von mir betreuten Bachelorarbeit beschreiben die Frauen im Rahmen von Interviews, dass sie die Methoden und Techniken, die sie in der Geburtsvorbereitung erlernt haben, und dazu gehören auch die Atemtechniken, während der Geburt einsetzen konnten und sie ihnen halfen, die Geburt zu bewältigen. Einige Frauen zeigen auf, dass sie sich nicht sofort erinnerten und erst durch die erneute Anleitung der Hebamme auf die erlernten Methoden zurückgreifen konnten. Dies ist ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig eine kontinuierliche, einfühlsame Begleitung während der Geburt ist. Dieses Wunder der Geburt, wie es gerne genannt wird, zu begleiten, ist für die professionell beteiligten Hebammen und Ärztinnen wiederum in ihrem Berufsalltag etwas ganz Normales. Aber dennoch ist jede Betreuungssituation einzigartig. Und insbesondere für die werdenden Eltern ist die Geburt eines Kindes immer etwas ganz Besonderes. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich als Hebamme werdende Eltern in dieser besonderen Lebensphase begleiten durfte. Dies führt mich in Anlehnung an den eingangs zitierten Psalm zu einem Zitat von der Philosophin Dr. Hannah Arendt. Sie schrieb: Wegen dieser Einzigartigkeit, die mit der Tatsache der Geburt gegeben ist, ist es, als würde in jedem Menschen noch einmal der Schöpfungsakt Gottes wiederholt und bestätigt. Diese beschriebene Einzigartigkeit, die sich laut Arendt in der Tatsache der Geburt ausdrückt, findet sich in jedem Individuum nachhaltig wieder. Bereits das Vorliegen einer Schwangerschaft verdeutlicht uns diese große Symbolik. Eine Schwangerschaft bringt uns das Leben auch als Gestalt in unser Bewusstsein. Und manchmal nimmt sie einer Frau ebenfalls förmlich den Atem. Während die eine Schwangere beispielsweise beschreibt, dass die Bestätigung der Schwangerschaft ihr Herz vor Freude springen lässt und ihre Emotionen sie überrollen, berichtet eine andere Frau gegebenenfalls direkt von Zweifeln, Ängsten und Traurigkeit. Der Atem kann im Glücksgefühl der Schwangerschaft kraftvoll eingesetzt werden und die Energie fließen lassen. Aber ebenso kann der Atem den Körper erstarren lassen, Energien ins Stocken bringen, weil eine Schwangerschaft kurz oder gegebenenfalls auch langfristig eine Überforderungssituation darstellt. Der emotionale Aspekt spielt hier wiederum eine große Rolle und er hat eine Wirkung auf den Körper. In der Medizin beschäftigt sich insbesondere die Psychosomatik mit diesem Phänomen. Körper und Psyche nicht fragmentiert voneinander zu betrachten, sondern die Interdependenz anzuerkennen. Atem hat in den unterschiedlichen Phasen des Elternwerdens eine Bedeutung. Aber sehr unmittelbar zeigt sich dieses im Zusammenhang mit dem Geburtsprozess. Gebären ist kraftvoll, dynamisch, voller Energie und erfordert von der Gebärenden häufig einen langen Atem. Gebären ist ausgeprägte körperliche Arbeit und der Geburtsprozess kann einer Frau an der einen oder anderen Stelle förmlich die Luft nehmen. Und wenn wieder eine Wehe überstanden ist, führt es häufig zu erleichtertem Ausatmen und nicht selten zu tiefen Erleichterungsseufzern, wenn das Neugeborene endlich im Arm liegt. Zu diesem Zeitpunkt wird die Gebärende für ihre Kraft belohnt. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, der die eben noch vorhandene körperliche Symbiose zu ihrem Kind auflöst. Der erste Schrei, von den Eltern oft sehr ersehnt, weil dieser Ruf des Kindes für das neue Leben steht. Symbolisiert nun auch nach außen die Eigenständigkeit dieser kleinen Persönlichkeit. Der fetale Kreislauf meistert Umstellungsprozesse, die bewundernswert vorbereitet sind. Das Neugeborene wird nun nicht mehr durch die Mutter über die Plazenta mit Sauerstoff versorgt, sondern nach der Geburt atmet es selbstständig. Die Kurzschlüsse, die im Körperkreislauf des Feten geschaltet sind, werden mit dem auf die Welt kommen umgestellt. Und das Neugeborene zeigt uns auch anhand seiner Atmung, ob wir beruhigt sein können oder verstärkt beobachten und eventuell sogar unterstützen müssen. Die Atmung als äußeres Zeichen von Wohlbefinden oder Stress. Diese Augenblicke direkt nach der Geburt unterliegen in der Regel einem besonderen Zauber. Die bereits erwähnte Dynamik, die häufig in der letzten Phase des Geburtsgeschehens ihren Höhepunkt erreicht, wird je unterbrochen. Es kehrt wieder Ruhe ein. Erleichterung, die gegebenenfalls gefühlte Atemlosigkeit löst sich auf. An dieser Stelle sei auch mal die Atmung der Hebammen und Geburtshelfer erwähnt, die ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist, denn auch sie halten in manchen Situationen den Atem an oder stoßen Erleichterungsseufzer aus, wenn alles bewältigt wurde. Diese Phase direkt nach der Geburt gehört wohl zu jenen, in denen ein Wechsel aus Atem anhalten und Atem beschleunigen stattfindet. Eltern und Kind lernen sich kennen. Und wiederum sorgt die Natur für ein kleines Wunder. Der Hormonstatus unterstützt diesen Prozess des Kennenlernens. Mehrere Hormone, die während der Wehen ausgeschüttet werden, sind noch nicht abgebaut und erfüllen für die Interaktion zwischen Mutter und Kind eine bestimmte Funktion. Unmittelbar nach der Geburt sind Mutter und Kind in einem spezifischen, hochkomplexen hormonellen Gleichgewicht. Das Oxytocin, das sogenannte Liebeshormon, kann unter physiologischen Bedingungen einen Spitzenwert erreichen. Gekoppelt mit einer hohen Konzentration des Hormons Prolaktin, dem sogenannten Mutterschaftshormon, werden Bedingungen geschaffen, die die Liebe zum Kind bewirken. Die Bindung der Mutter an das Kind und des Kindes an die Mutter, die häufig bereits in der Schwangerschaft begonnen hat, kann nun unmittelbar unterstützt werden. In der Bindungstheorie greift John Bowlby die Metapher eines affektiven Bandes auf. Es wird verstanden als Folge vorprogrammierter Verhaltensmuster, die auf ein anderes Individuum konzentriert werden. Das sogenannte Bindungsverhalten ist besonders deutlich in der frühen Kindheit. Jedoch bleibt es im gesamten Lebenslauf vorhanden. Es umfasst Weinen und Rufe und löst bei den primären Bezugspersonen Fürsorge und Zuwendung aus. Die Ausbildung von Bindung wird auch als Phase des Sich-Verliebens beschrieben. Und wenn in der frühen Elternzeit das Baby die Eltern in der Regel in Atem hält, dann schützt es uns in dieser durchaus anstrengenden Zeit, diese bedingungslose Liebe, die wir einem Kind entgegenbringen. Nicht umsonst wird die Lebensphase von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im wissenschaftlichen Kontext auch als Transition bezeichnet. Es beginnt ein Übergang in eine neue Lebenssituation, die in der Literatur auch als krisenhaftes Ereignis aufgegriffen wird. Krisenhaft, glückserfüllt oder ambivalent erlebt, Tatsache ist, dass sich mit der Geburt eines Kindes das Leben für die gesamte Familie verändert. Es findet eine Unterbrechung und ein Übergang statt, der mit einer Neuorientierung verbunden ist. Ambivalente Gefühle, veränderte Rollenanforderungen und erforderliche Adaptationsprozesse, die im späteren Verlauf zu einer Konsolidierung führen, kennzeichnen die einzelnen Phasen. Eine Frau wird zur Mutter. Ein Mann wird zum Vater. Ein Paar wird zu Eltern. Das Leben wird an den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtet. Es gilt, Verantwortung zu übernehmen für einen anderen Menschen, der für sich selbst noch nicht eigenständig Sorge tragen kann. Dafür bedarf es in einigen Situationen durchaus eines sehr ausgeprägten, langen Atems. Und Schöpfung erfolgt wohl auch hier, jeden Tag auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Facetten. Wenn ein Neugeborenes in eine Familie geboren und aufgenommen wird, dann entsteht auf der einen Seite in der Familie eine neue Unruhe, eine Lebhaftigkeit, die mit der notwendigen Versorgung einhergeht und je nach Temperament des Kindes unterschiedliche Ausmaße annimmt. Andererseits kehrt durch das Neugeborene häufig auch eine erstaunliche Ruhe ein. Der Alltag wird durch die Konzentration auf das Wesentliche gezwungenermaßen entschleunigt. Die Welt scheint für eine gewisse Zeit stillzustehen und sich andersherum zu drehen. Die Welt scheint den Atem anzuhalten. Vielleicht haben Sie das in ähnlichen Situationen schon einmal erlebt. Situationen, die für Sie sehr bedeutsam waren, die eine besondere Hingabe erforderten oder sie in gewisser Art und Weise aus dem alltäglichen Leben geholt haben. Eltern, Eltern werden, ist eines dieser besonderen Ereignisse, die Hingabefähigkeit erfordern. Lassen Sie mich mit einem Zitat des Kulturphilosophen Walter Schubert schließen, der 1941 schrieb: Die Schöpfungswonne leitet die religiöse Idee zur Welterschaffung, nicht des Weltziels. Sie stellt die Frage nach dem Woher, nicht nach dem Wohin. Die Seligkeit der Befruchtung, des Gebärens, des Werdens und der mütterlichen Liebkosung gehört in den Bereich der Schöpfungswonne. Möge die Lebensphase von Schwangerschaft, Geburt und früher Elternzeit genügend Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren. Sie bedarf eines besonderen Schutzes, der gesamtgesellschaftlich getragen werden sollte, damit Eltern die für diese Zeit notwendige Hingabefähigkeit aufbringen können. Ich wünsche uns allen, dass wir den Atem behalten mögen, insbesondere Kinder in unserer Gesellschaft wertzuschätzen und ihnen die notwendige Fürsorge zukommen zu lassen.